Eine Metaphysik des Grunzens. Ich weiß nicht mehr, wie es begonnen hat, vermutlich vor meiner Geburt. Ich erinnere mich, wenn meine Mutter gesagt hat, du brauchst einen Friseur und noch etwas Milch, dann habe ich gegrunzt. Ich habe im Kindergarten gegrunzt und in der Schule. Ich habe die anderen Kinder angegrunzt, unsere Katze, den Briefträger und generell alle Erwachsenen. Wenn sie gesagt haben, konjugiere das Verb, oder ihr Sohn stört durch sein Verhalten den Unterricht, bitte wirken Sie auf ihn ein, dann habe ich gegrunzt. Ich habe vor der Pubertät gegrunzt, ich habe während der Pubertät gegrunzt und ich grunze noch heute. In der Arbeit, beim Sport, beim Abwaschen, beim Sex, wenn ich abends alleine zu Hause bin, sogar im Schlaf grunze ich. Natürlich, man wird älter, man entwickelt sich. Ich habe auf meinem Weg bis hierher auch noch ein paar andere interessante Geräusche entwickelt. Zum Beispiel kann ich mit meiner Nase einen Ton erzeugen, der klingt wie eine Lokomotive, die sich einen endlos steilen Berg hochquält. Einfach, indem ich auf eine sehr kreative Art Rotz hochziehe. Ich kann auch extrem laut mit den Daumengelenken knacken oder Zähne knirschen. Ich kann auf eine Art mit den Zähnen knirschen, dass jeder im Umkreis von 7 Metern Gänsehaut bekommt. Jeder. Man kann diese Dinge sehr gut mit dem Grunzen kombinieren, zum Beispiel bei Familienessen oder während einer langen Autofahrt als Beifahrer. Wenn der Fahrer erzählt, dass es ihm als Weinliebhaber, als er vor 17 Jahren in die Firma gekommen ist, schon sehr geholfen hat, gleich mit seinem Vorgesetzten über Wein zu sprechen, dass es schon was anderes gewesen wäre, hätte er nicht gleich mit seinem Vorgesetzten über Wein gesprochen und so weiter. Dann fahre ich üblicherweise erstmal ein bisschen die Lokomotive, so ganz subtil und noch kaum hörbar, wie noch ganz unten am Hügel. Dann, wenn er es nicht mehr ignorieren kann und schon leicht irritiert ist, steige ich aufs Knirschen um. Und gerade dann, wenn seine Fahrweise unsicher zu werden beginnt und die anderen Fahrer schon nach der Hupe schielen, gebe ich ihm den finalen Grunzer. Und damit ist normalerweise Ruhe. Ich habe auch mal einige Jahre mit einer Frau zusammengelebt und als sie gesagt hat, wenn du Kaffee trinkst, musst du den Löffel aus der Tasse nehmen, das sieht sonst bescheuert aus, habe ich nicht gegrunzt. Ich bin in die Küche, habe mir noch einen Löffel geholt, ihn in die Tasse getan und gesagt, jedes Mal, wenn du das jetzt sagst, hole ich mir noch einen Löffel. Dann habe ich gesagt, und allein für die Art, wie blöd du jetzt schaust, hole ich mir jetzt 3 Löffel. Dann bin ich in die Küche, habe mir 3 Löffel geholt, sie in die Tasse getan und meinen Kaffee dann mit 5 Löffeln in der Tasse getrunken. Aber ich habe nicht gegrunzt, was ein Fehler war. Ich bin aus meinem Frame gefallen. Diese Frau und ich wohnen nicht mehr zusammen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich durch gezielt eingesetztes Grunzen nicht nur Menschen lenken und Vorstellungsgespräche für mich entscheiden konnte, sondern mehr. Ich habe damit begonnen, die Wände anzugrunzen, den Mond, die Blumen, das Planetensystem. Ich hatte die nächste Ebene erreicht, die Wand war durchbrochen. Plötzlich war es sehr still um mich, eine endlose Stille, schwarz und gewaltig, und ich war allein. Ich bin es noch, wir alle sind allein, wirklich, es ist schwarz um uns. Was wir im Gesicht spüren, ist der Fallwind. Wir fallen, es geht bergab, dunkel und tief, endlos, und es ist still. Still, still, still. Nur ein Geräusch füllt das Universum, leiser werdend im Fall naturgemäß, aber da. Und jetzt ratet mal, was das ist. Vom Vogelhausbau. Ich weiß auch nicht warum, aber seit ich mich erinnern kann, wollte ich immer nur Vogelhäuschen bauen. Seit ich das erste Vogelhäuschen gesehen habe, seit ich wusste, was das ist und dass es das gibt, habe ich nichts als das Bedürfnis verspürt, selber welche zu bauen. Mein ganzes Leben habe ich diesem Bedürfnis untergeordnet, der beste Vogelhausbauer weit und breit zu werden. Job, Frau, Karriere, Kinder, Auto, alles muss hinter den Vogelhäuschen zurückbleiben. Ich bilde mir nichts darauf ein, es ist einfach so. Ich kann nicht anders. Meine Eltern erzählen mir, als ich 8 Jahre alt war, haben sie zu meinem Geburtstag eine Party für mich veranstaltet. Alle meine Schulfreunde waren da, es gab Torte und Hüte und den ganzen Rest. Mitten in der Party war ich plötzlich verschwunden und als sie mich suchten und wieder fanden, stand ich vor dem Vogelhäuschen im Garten und habe es schweigend betrachtet. Als sie mich fragten, was ich da mache, sagte ich, die Party sei mir langweilig geworden. Meine ersten Versuche waren natürlich sehr bescheiden und sind mir heute nur noch peinlich. Es gab viel Arbeit für die Schublade und viele Rückschläge, aber schon langsam wurde eine Entwicklung erkennbar. Dann habe ich einen älteren Mann getroffen. einen berühmten österreichischen Vogelhausbauer bei einem Vogelhausbauerkongress. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Sie hören das sicher schon Ihr ganzes Leben, aber Ihre Vogelhäuschen sind der Hammer. Ich bin auch ein Vogelhausbauer, aber ich bin noch ganz am Anfang. Was soll ich tun? Er sagte, man muss zunächst die Vogelhäuschen der anderen Vogelhausbauer studieren, jahrelang muss man das machen und sonst nichts anderes. Man muss richtig aufgehen darin, da führt kein Weg dran vorbei. Dann, quasi von einem Tag auf den anderen, muss man völlig aufhören damit. Es ist wichtig, dafür den richtigen Zeitpunkt ins Gefühl zu bekommen. Und dann muss man unzählige Zigaretten rauchen, sehr laut Jethro Tull hören, dazu viel Bier trinken und furzen und mit einer sehr hässlichen und drogensüchtigen Fallschirmspringerin muss man zusammenleben und ihr zuhören, ohne selber was zu sagen, das ist wichtig, wenn sie einem um 4 Uhr früh ihre Geschichte erzählt über dem Küchentischtuch. Das muss man dann in seinen Vogelhausbau einfließen lassen, das praktische Leben also. Ich habe gehört, sagte ich, es gibt jetzt Vogelhausbauschulen. In Wien gibt's eine und in Leipzig auch. Was halten Sie davon? Er lächelte mich müde an und sagte, also mir hilft Jethro Tull mehr. Dann riss er mit einem Ruck das Tuch von der Vitrine. Es war eine Werkschau, seine gesammelten Vogelhäuschen der 70er Jahre. Es war unglaublich. Niemand sonst in Österreich hatte in den 70er Jahren auf diese Art Vogelhäuschen gebaut. Ach was, niemand sonst auf der ganzen Welt. Ich hatte seine Biografie gelesen, wie er in den 50ern dafür gehungert und gelitten hatte, für seinen Vogelhausbau. Es war kaum zu glauben. Ich erzählte ihm die Geschichte von der Party, als ich 8 Jahre alt war. Er lächelte müde und sagte, nett, aber so eine Geschichte haben wir alle. In den 70ern, sagte er, war es sehr en vogue, die Vogelhäuschen so zu bauen, dass der Vogelhausbau selbst zum Gegenstand des Vogelhausbaus wurde. Jeder musste das auf einmal so machen. Uns ist das damals sehr revolutionär und bahnbrechend vorgekommen. An mich hat das immer nur gelangweilt. Also habe ich damit begonnen, einfach all das zu machen, von dem immer alle gesagt haben, man dürfe es auf keinen Fall machen, wenn man ein Vogelhäuschen bauen will. Aber immer noch in der Form eines normalen Vogelhauses, verstehst du? Unglaublich, sagte ich. Dann betrachteten wir eine Weile schweigend die Vogelhäuser in der Vitrine, bis plötzlich, als würde auf einmal ein starker, unsichtbarer Wind durch das ganze Gebäude gehen, alle Fenster und Türen gleichzeitig aufknallten, die Tassen und Teller auf den Tischen zu vibrieren begannen und aus einem blendend blauen und komplett wolkenlosen Himmel dicker schwarzer Regen zu fallen begann, wie eine Wand. Und dann kamen die Vögel.